Hier seht ihr mal, was uns heute erwartet zur Gliederung. Ich fange an mit so einer theoretischen Verortung des Themas, dass wir so ein bisschen die Analyseebene klären und klären, welche Akteure auf dem Feld eine Rolle spielen. Anschließend wird es um den Dublin II-Entstehungsprozess gehen. Also wie ist das Gesetz zustande gekommen? Wer hat dabei welche Fraktion im Prinzip angeführt? Der dritte Punkt ist dann im Prinzip der Inhalt der Dublin II-Verordnung, also was steht da überhaupt drin und welche Folgen hat das. Im vierten Punkt werde ich dann noch expliziter auf die Folgen eingehen, nämlich da wird es darum gehen, wie gehen Flüchtlinge und wie gehen die Nationalstaaten mit der Dublin II-Verordnung um, was hat sich im Prinzip für die Akteure verändert. Und um das Ganze ein bisschen praktischer zu machen, geht es dann anschließend in zwei Exkurse, einmal aus der Fluchtpraxis und einmal einen Überblick darüber, wie die organisierte Kriminalität bei der ganzen Sache mitspielt und welche Rolle sie bei der Flucht und im Rahmen von Dublin II übernimmt. Und schließen tue ich damit in einem Fazit und einem kleinen Ausblick. Okay, dann zum ersten Gliederungspunkt der Analyseebene. Ich gehe kurz ein auf die Globalisierungstheorie von Jean-Marie Guénot. Das Buch dazu heißt Das Ende der Demokratie. Das ist von 1993 und geht ein bisschen darum, wie eben die Souveränität der Nationalstaaten aufgelöst wird durch die Globalisierung. Anschließend will ich euch zwei Theorien zu Handlungsmustern von Akteuren darstellen, dass wir das so ein bisschen einordnen können, wie sich welcher Akteur verhält und nach welchem Muster er agiert. Und dann, genau, geht es eben um die einzelnen Akteure und welche Handlungsmuster bei ihnen eine Rolle spielen. Das hier ist eine kleine Grafik zu der Theorie von Jean-Marie Guénot. Also er sagt, früher hatten wir einen starken, souveränen Nationalstaat, der geprägt war von einer nationalen Solidarität, die sich daraus ergibt, dass im Prinzip Bevölkerung, Kapital und Güter im Prinzip die ganze Zeit innerhalb einer Nation geblieben sind. Und so war es dann auch so, dass der Staat als Regierung tatsächlich die Herrschaft über das Territorium, das er regiert hat, ausfüllen konnte und ausgefüllt hat. Die aktuelle Weltlage nach Jean-Marie Guénot gestaltet sich folgendermaßen, dass sich verschiedene Staaten zusammenschließen zu transnationalen Gebilde. In unserem Fall interessant ist dann natürlich die EU als Initiator des Dublin II-Prozesses und dass sich gleichzeitig diese nationalen Solidaritäten auflösen, dass auf internationalen Finanzmärkten zum Austausch von Kapital und Gütern kommt. Und gleichzeitig auch zu einem Austausch von der Bevölkerung, also im Prinzip zu Migrationsbewegungen, die natürlich für den Dublin-II-Prozess entscheidend sind, weil es ja im Prinzip um Migrationspolitik bzw. Einwanderungspolitik geht. Interessant ist, finde ich, auch der Austausch von Gütern, weil dieser Austausch von Gütern, zum Beispiel von der EU nach Afrika, im Prinzip eine der Hauptursachen für wirtschaftliche Flucht ist. Also die EU subventioniert hier zum Beispiel ihre Agrarprodukte so extrem, dass die den afrikanischen Markt überschwemmen zu Preisen, die von afrikanischen Bauern nicht mit, wo afrikanische Bauern nicht mithalten können und somit verarmen dort die gesamte Landwirtschaft und die Leute sind im Prinzip gezwungen, darauf zu reagieren. Und neben diesen transnationalen Gebilden, die also sehr formell sind und die institutionell gefestigt sind und die sich auf Verträge stützen können, bilden sich an diesen Überschneidungspunkten im Prinzip von Bevölkerung, Kapital und Gütern, bilden sich informelle Netzwerke. Das können Lobbyorganisationen sein, zum Beispiel NGOs, die sich für Flüchtlingsrechte einsetzen. Aber das ist zum Beispiel auch so etwas wie die organisierte Kriminalität, die dann als informelles Netzwerk Einfluss nimmt auf die Bevölkerung in den Staaten, auf die Migrationsbevölkerung und auf das transnationale Gebilde. Dann zu den zwei Handlungsmustern, die ich euch vorstellen will. Das ist jetzt nur ganz knapp und diese Theorien sind eigentlich ganze Bücher umfassend und gibt es in all unterschiedlichsten Ausprägungen. Ich habe die jetzt mal so zusammengefasst, wie ich das für sinnvoll halte für den Vortrag. Einmal den Homo Soziologicus. Der Homo Soziologicus ist im Prinzip ein Mensch, der in eine Gesellschaft eingegliedert ist. Und sein Ziel ist es, in dieser Gesellschaft Anerkennung zu finden. Und er hält sich mit dem, was er tut, im Prinzip an die Regeln, die die Gesellschaft ihm stellt. Also er passt sich der Gesellschaft an. Überträgt man das auf Staaten, würde das zum Beispiel heißen, dass ein Staat eben versucht, in der internationalen Gemeinschaft, dadurch, dass er international anerkannte Werte akzeptiert und umsetzt, versucht, sich eine Reputation aufzubauen und somit im Prinzip Macht zu erlangen. Ja, man kann zusammenfassend sagen, dass der Homo Soziologicus im Prinzip werteorientiert handelt. Zwar macht er das aus einem egoistischen Aspekt in dem Sinne, aber er handelt trotz dessen werteorientiert. Dem entgegengesetzt ist der Homo Ökonomicus, der lediglich ökonomische Ziele kennt und durch rationales Verhalten geprägt ist und im Prinzip immer so auftritt, dass er versucht, aus einer Situation bei geringstmöglichem Risiko den größtmöglichen Nutzen für sich zu erzielen, den größtmöglichen Erfolg rauszuholen, also Nutzen maximierend handelt. Für den Homo Ökonomicus steht das Eigeninteresse somit im Vordergrund und sein Handeln ist ökonomisch orientiert. Und dann kommen wir zu den einzelnen Akteuren. Die Europäische Union ist ein formelles, institutionalisiertes Netzwerk von verschiedenen Staaten, das durch Verträge und Abkommen an internationale Werteregime gebunden ist. Also zum Beispiel Nationalstaaten haben ja alle, oder die Nationalstaaten der EU haben alle die Genfer Konvention zum Beispiel und damit auch die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben und sind an diese theoretisch auch gebunden. Im Prinzip kann man da so ein kleines Handlungsmuster vom Homo Soziologicus erkennen. Andererseits ist die EU ein egoistischer Akteur, der im Sinne des europäischen Wohlstands handelt und versucht, diesen zu bewahren. Da haben wir dann den Aspekt des Homo Ökonomicus zu finden. Dann kommen wir zu den Mittelmeeranrainern. Damit sind gemeint die Staaten Nordafrikas und die Staaten Südeuropas, die zunehmend bilaterale Abkommen schließen. Die meisten davon gehen darum, dass eben im Prinzip Migrationspolitik gemacht wird, dass Abkommen stattfinden, wer wen wieder aufnimmt, das heißt, wer welchen Flüchtling wieder aufnimmt, dass Abkommen stattfinden, wie in welcher Form Grenzen bewacht werden. Und ja, dieses Netzwerk, das jetzt noch nicht institutionalisiert ist wie die EU, obwohl es da teilweise auch schon Pläne gab von der Mittelmeerunion und so weiter, dieses Netzwerk ist im Prinzip von zunehmender Bedeutung, was Flüchtlingspolitik angeht. Und dieses Netzwerk verdichtet sich auch immer mehr. Also meines Wissens ist der einzige Staat, der noch keine bilateralen oder multilateralen Verträge mit der EU bzw. Mitgliedstaaten der EU geschlossen hat, ist momentan Mali. Alle anderen nordafrikanischen Staaten haben solche Verträge mittlerweile abgeschlossen. Vorreiter ist dabei Libyen. Da gab es jetzt erst im Juli im Prinzip wäre so ein Skandal, dass eben Berlusconi und Gaddafi zusammen Verträge abgeschlossen haben. Dann kommen wir zur organisierten Kriminalität. Ich denke, da muss man nicht viel zu sagen. Ist natürlich ein informelles Netzwerk, rein profitorientiert, folgt egoistischen Handlungsmustern und bindet sich an keinerlei Werte. Denn Nichtregierungsorganisationen, es geht hier jetzt natürlich um Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzen. Es sind mehr oder weniger formalisierte Akteure, also es gibt welche, die eng mit Regierungsbehörden zusammenarbeiten und welche, die das nicht tun. Jedoch kann man grundsätzlich sagen, dass ihre Einflussmöglichkeiten und Zugänge zum formellen Netzwerk, also zur EU, letztendlich begrenzt sind. Diese Organisationen haben sich im Prinzip freiwillig an Werte gebunden, dementsprechend ist ihr Handeln auch eben werteorientiert. Und ihre Macht beziehen sie entweder durch Reputation im System, also wenn sie mit Regierungsorganisationen zusammenarbeiten, oder durch ihre Bereitschaft, das System zu behindern, sei es durch Blockaden, Streiks oder gewaltbereiten Widerstand. Hier ist nochmal so eine kleine Tabelle auf dem Koordinatenkreuz. Also hier WO bedeutet wirtschaftsorientiert, ÖO ökonomisch orientiert, IF informell und F formell. Einfach nochmal ein kurzer Überblick. Dann kommen wir zum zweiten Gliederungspunkt, zum Dublin II Entstehungsprozess. Gehe ich kurz ein auf die Ziele und die Bedeutung des Dublin II Prozesses, auf Gegner und Befürworter im Entstehungsprozess und auf die beteiligten Berater, zu denen will ich gleich was sagen. Es waren, also bei der EU ist es grundsätzlich so, dass man im Entstehungsprozess von Gesetzen sich Berater zur Seite zieht, Lobbyorganisationen. Im Fall von Dublin II waren die Berater ausschließlich Polizeiorganisationen bzw. Grenzschutzorganisationen. Also man hat dort keine NGOs, die sich beispielsweise mit Flüchtlingsrecht beschäftigen oder sich für die Flüchtlingsrechte einsetzen, zu Rate gezogen, sondern einzig und allein eben Leute, die sich mit Grenzsicherung auskennen. Dann zu den Zielen und zur Bedeutung. Das übergeordnete Ziel des Dublin II-Prozesses ist es, dass genau ein Mitgliedstaat der EU für die Durchführung eines Asylantrags zuständig sein soll. Das hat den Hintergrund, dass man eben die Kosten für Unterbringung von Asylsuchenden bzw. für die Bearbeitung der Anträge und für die Versorgung dieser Menschen reduzieren wollte, indem man eben gesagt hat, es ist nur noch ein Staat zuständig, derjenige kann nicht anschließend noch in einem anderen EU-Staat nochmal Asyl beantragen. Und dementsprechend wollte man auch das sogenannte Asylshopping verhindern. Ich war eigentlich ziemlich entsetzt, als ich diesen Begriff das erste Mal gelesen habe und dachte, das wäre irgendwie so eine Ausgeburt von der Bild-Zeitung, aber das ist tatsächlich ein Begriff, der in der politikwissenschaftlichen Literatur verwendet wird. Zudem, also der Begriff sagt eigentlich aus, dass ein Flüchtling grundsätzlich das Handlungsmuster hat, dass er in den Staat einreist, wo er die größten Sozialleistungen im Prinzip zu erwarten hat. Jetzt hat sich relativ aktuell 2009 eine Expertenkommission des Bundestags damit beschäftigt und hat festgestellt, dass es für diesen Begriff überhaupt keine empirische Grundlage gibt. Also dass dieser Begriff im Prinzip ein Hirngespinst ist. Ja, und schließlich galt auch noch das Ziel, dass die Europäisierung der Asylpolitik, also grundsätzlich möchte die EU ja die Politik insgesamt europäisieren. Und man kann eigentlich sagen, die Asylpolitik ist nach dem Wirtschaftsbereich der EU der am stärksten integrierte, europäisierte Bereich, den die EU abdeckt. Zur Bedeutung von Dublin II. Mit Dublin II ist man in ein neues Zeitalter der Asylpolitik eingezogen, weil eben die Asylpolitik jetzt nicht mehr wie vorher nationalstaatliche Angelegenheit ist, sondern wirklich sich auf EU-Recht stützt. Ja. Dann zu den Gegnern und Befürwortern innerhalb der Europäischen Union während des Entstehungsprozesses. Da gibt es ein klares Nord-Süd-Gefälle, also die nördlichen Staaten waren eher pro Dublin II, während die südlichen Staaten sich dagegen gestellt haben. Die südlichen Staaten wurden dabei angeführt, im Prinzip von Italien und Griechenland, die sich Spitze der Kritiker gebildet haben. Kurz zu den Gründen dafür. Die nördlichen Staaten haben gehofft, durch Dublin II eine Reduzierung der Asylanträge in ihren Ländern zu erreichen. Das ist auch nicht von irgendwo hergeholt, sondern es ist de facto nach Dublin II so, dass man im Prinzip auf legale Art und Weise kaum noch zum Beispiel nach Deutschland einreisen kann, um dort Asyl zu beantragen. Weil wenn man sich die Außengrenzen von Deutschland anguckt, man muss im Prinzip durch einen anderen EU-Staat kommen. Und damit ist eben ein anderer EU-Staat für einen zuständig als Deutschland. Und jetzt der Weg über die Nordsee spielt, was Migrationsrouten angeht, keine Rolle. Ja. Die Mittelmeeranrainer, also die Südstaaten hingegen, haben befürchtet, mit der Migration alleine gelassen zu werden, dass sie halt eben dadurch, dass sie die Haupteinfallstore für Flüchtlinge nach Europa sind, dann anschließend mit sämtlichen Flüchtlingen zu tun haben und die Nordstaaten sich dieser im Prinzip einfach nur vorm Leib halten. Ja, die Lösung des Konflikts sah dann so aus unter der dänischen Ratspräsidentschaft, dass man ein Papier verfasst hat, das gesagt hat, alle Mitgliedstaaten erklären sich solidarisch mit den sogenannten geografisch benachteiligten Mitgliedern, also den Mittelmeeranrainern. Das hatte zur Folge, dass man auch festgesetzt hat, dass sämtliche EU-Staaten sich an der Sicherung der Mittelmeergrenzen beteiligen und das in einem finanziellen Rahmen, der sämtliche Zahlungen, die bis dahin an Sozialleistungen an Asylanten gelaufen sind, zum Beispiel in Deutschland, bei weitem übersteigt. Darüber hinaus hat man festgelegt, dass die Südstaaten Pilotprojekte einführen dürfen zur Bekämpfung von Einwanderung. Alles im Prinzip, was nach Dublin II gekommen ist, mit Frontex, mit diesen ganzen bilateralen Abkommen und sowas, gründet im Prinzip auf diesem Papier, das im Prinzip aussagt, dass sämtliche Anti-Flüchtlingspolitik, zum Beispiel von Italien, kommentarlos hinzunehmen ist. Das zeigt nochmal im Prinzip, wie bedeutend dieser Dublin II-Prozess ist. Darüber hinaus kam es noch im Prinzip zu einem Bauerntrick von der EU, von der dänischen Ratspräsidentschaft. Die haben weil trotz all dieser Zusagen Italien immer noch nicht bereit war, dem zuzustimmen, hat die EU-Ratspräsidentschaft einen Fax verschickt an alle Mitgliedstaaten, wo drin stand, wir machen es diesmal informell. Wer dieses Fax innerhalb von einer Woche nicht beantwortet, erklärt sich damit bereit, dass das verabschiedet wird. Ja, und die Faxe wurden natürlich nicht beantwortet, weil man sie geschickt so geschickt hat, dass sie im Prinzip untergegangen sind zwischen anderen Faxen. Und so hat man dann im Prinzip Dublin II verabschiedet und es kam auch nicht mehr zu einer ernsthaften Diskussion dann, weil man das per Fax schon vorher geklärt hatte. Ja, dann kommen wir zur Dublin II-Verordnung, zu ihren Inhalten. Im Artikel 1 ist nochmal das Ziel erklärt, nämlich die Festlegung der Kriterien zur Feststellung, welcher Mitgliedstaat zuständig ist, einen Asylantrag durchzuführen. Im Artikel 2 stehen dann im Prinzip nur Definitionen, deshalb habe ich ihn jetzt mal ausgespart. Ich habe auch einige andere Artikel ausgespart. Ich habe mir gedacht, ich konzentriere mich auf die, die ich besonders wichtig finde. Artikel 3 sagt dann, jeder Asylantrag ist grundsätzlich zu prüfen, allerdings nur durch einen einzigen Mitgliedstaat. Dennoch kann sich aber jeder Staat bereit erklären, trotzdem einen Asylantrag zu prüfen. Das nennt man dann das Selbsteintrittsrecht, von dem dieser Staat Gebrauch macht. Der Antragsteller, also derjenige, der den Asylantrag stellt, ist schriftlich in einer von ihm hinreichend bekannten Sprache über die Anwendung der Verordnung zu unterrichten. Da ist auch noch ganz interessant, wenn man sich Sitzungsprotokolle anguckt, wie von der Entstehung des Dublin II-Prozesses, da zum Beispiel England Einspruch erhoben gegen diesen Satz und hat gesagt, man solle doch schreiben, der Antragsteller ist schriftlich in einer von ihm möglicherweise beherrschten Sprache zu unterrichten. Also so, dass man sich nicht die Mühe machen muss, tatsächlich das Recht dann eben in die Sprache desjenigen zu übersetzen. Artikel 4, das besagt, dass ein Mitgliedstaat verpflichtet ist, einen Antragsteller wieder aufzunehmen, wenn dieser sich in einem anderen Mitgliedstaat aufhält. Das heißt, wenn ich in Deutschland einen Asylantrag stelle, anschließend nach Belgien gehe, dann ist Deutschland verpflichtet, mich wieder zurück aufzunehmen und meinen Asylantrag weiterhin in Deutschland durchzuführen. Es sei denn, ich schaffe es, innerhalb von drei Monate lang in Belgien zu bleiben, ohne dass die sich an Deutschland wenden mit der Bitte, dass ich zurückgeführt werde. Artikel 6 sagt, dass bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen der Staat zuständig ist, in dem die nächsten Verwandten leben, sofern sich welche in der EU aufhalten und dies dem Kindeswohl dient. Da ist auch noch ganz interessant zur Entstehungsgeschichte. Deutschland hat bei diesem Punkt gesagt, man möge doch im Rahmen der Dublin II-Verordnung die Grenze für Minderjährige nicht bei 18, sondern bei 16 ansetzen. Also wenn man sich vorstellt, dass welche Diskussionen es hier immer gibt, wenn es um Wahlrecht ab 16 geht, hier sollen dann auf einmal Leute komplett für volljährig erklärt werden mit 16 Jahren. Artikel 7 hat auch mit der Familienzusammenführung zu tun, sagt nämlich, dass wenn in einem EU-Staat ein Familienmitglied von einem Antragsteller anerkannt wurde als Flüchtling, dass dann der Staat auch eben seine Familienmitglieder zu behandeln hat, ihren Asylantrag. Artikel 10 ist jetzt im Prinzip der entscheidende Artikel für den ganzen Dublin-II-Prozess. Wird nämlich festgestellt, dass ein Asylbewerber während seiner Flucht einen sicheren Drittstaat bzw. einen Mitgliedstaat passiert hat, so ist dieser Staat zuständig. Die Zuständigkeit endet 12 Monate nach Grenzübertritt. Ausreichend sind neben Beweisen bereits Indizien. Also genau dieser Artikel sagt eben, wenn ich auf meiner Flucht von Griechenland nach Deutschland gekommen bin, dann ist Griechenland für meinen Asylantrag zuständig und nicht Deutschland. Und das hat eben zur Folge, dass man auf legalem Weg im Prinzip keinen Asylantrag mehr in Deutschland stellen kann. Und entscheidend ist dann auch noch dieser Passus, ausreichend sind neben Beweisen bereits Indizien, weil zu dem Punkt Indizien steht dann ganz klar dort geschrieben, dass ob ein Indiz relevant ist, also ob man eben, also ob ein Indiz, dass jemand in Griechenland gewesen ist, relevant ist oder nicht, das entscheidet kein Gericht, sondern das entscheiden Beamte. Also Beamte in der Ausländerbehörde oder sowas haben das Recht zu sagen, den Beweis, den du mir jetzt vorlegst oder das Indiz, was du mir vorlegst, ist irrelevant und wiederum, was ich für ein Indiz halte, ist relevant. Artikel 12 sagt, wenn ein Asylantrag am Flughafen gestellt wird, in einem Transitbereich, so ist eben der Staat zuständig, in dem der Transitbereich an der Flughafen liegt. Artikel 15 geht dann auf humanitäre Klauseln auf. Das sind zum Beispiel, so Sachen wie unbegleitet minderjährige Flüchtlinge, Leute, die sehr alt sind, Kranke, Schwangere. Und diese Leute, bei diesen Leuten sollten doch bitte die EU-Mitgliedstaaten von dem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen. Also wenn derjenige in Belgien ist, dass dann nicht wichtig ist, ob er vorher in Deutschland gewesen ist, ob er vorher in Frankreich gewesen ist, sondern wenn eben jemand mit extrem hilfsbedürftig in einem Land auftaucht, dann soll er auch in dem Land seinen Asylantrag stellen können. Problem ist, dass dies lediglich Empfehlungen sind und keine Verpflichtungen in diesem Artikel. Und außerdem, dass auch diese humanitären Klauseln keinen festen Regeln folgen, sondern dass die von Beamten festgelegt werden, von Beamten, die in Behörden sitzen. Also zum Beispiel war jetzt jüngst der Fall, dass ein Ehepaar von 68 und 69 Jahren eben so eingestuft wurde, dass man gesagt haben, die sind noch gar nicht alt und dass sie eben wieder zurückgeführt wurden nach Griechenland. Ähnlich ist es mit unbegleiteten mininderjährigen Flüchtlingen. Da gibt es eine In-Augenscheinnahme, nennt sich das. Da guckt sich dann ein Beamter eben den Flüchtling an und sagt dann, ja, der sieht für mich aus wie 18. Und dann ist er 18. Und sofern er denn nicht das Gegenteil beweisen kann, aber selbst wenn derjenige dann Beweise vorlegt, also irgendwelche Geburtsurkunden, kann der Beamte immer noch sagen, das sind aber alles Fälschungen. Das ist im Prinzip so eine Umkehrung von dem Rechtssystem, was wir eigentlich hier in Deutschland haben, weil die Beweislast dann nicht beim Staat liegt, sondern eben bei dem Flüchtling, der sagt, ich bin erst 16. Ja, dann geht es ein bisschen in das Bürokratischere. Innerhalb von 3 Monaten muss sich ein Land melden, wenn es das Gefühl hat, das ist ein Flüchtling, der vorher schon in einem anderen EU-Mitgliedstaat war und eben diese Dublin-II-Überführung beantragen. Und das Übernahmegesuch wiederum muss dann von dem Staat, an den es sich richtet, innerhalb von 2 Monaten beantwortet werden. Insgesamt ist es so, dass spätestens nach 6 Monaten eine Rückführung in das Erstasylland im Prinzip vonstatten gegangen sein muss. Das klingt eigentlich nur bürokratisch, hat aber im Zweifelsfall existenzielle Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Also uns ist ein Einzelfall bekannt, wo jemand von Deutschland nach Belgien gegangen ist, erst relativ spät erkannt wurde, dass er vorher in Deutschland war. Er ist dann in Abschiebehaft gekommen, hat sich, um nach Deutschland zurückgeführt zu werden, hat sich dann dort gemeldet mit Schmerzen beim Arzt. Der Arzt hat im Prinzip festgestellt, es ist eine Blinddarmentzündung, hat ihm aber nur Schmerzmittel gegeben, weil wenn er in Belgien operiert worden wäre, wäre diese 6 Monate Frist abgelaufen gewesen und Belgien hätte sich weiterhin mit diesem Flüchtling auseinandersetzen müssen. So hat man ihm eben Schmerzmittel gegeben. Er ist dann nach Deutschland noch fristgerecht abgeschoben worden und in Deutschland waren dann 3 Notoperationen vonnöten, weil der Blinddarm inzwischen aufgebrochen war. Ja, auch ziemlich skandalös ist Artikel 19, dass rechtliche Einsprüche gegen eine Rückführung nach Dublin II keinerlei aufschiebende Wirkungen auf die Rückführung haben dürfen. Das heißt, ich kann zwar, wenn ich sage, die Indizien, die Beweise, die man mir zur Last legt, dass ich schon in Deutschland gewesen wäre, das kann ich zwar alles meinem Anwalt mitteilen und er kann dann auch was versuchen zu tun, nur wird das keine aufschiebende Wirkung haben. Also wenn der Anwalt es nicht schafft, innerhalb der sowieso schon angesetzten Frist irgendwas zu erreichen, kriegt er auch nicht mehr Zeit dafür. Ja, dann zu den Instrumenten von Dublin II. Das ist ganz entscheidend. Die Eurodac-Fingerabdruckdatei, die wurde 2000 eingeführt und speichert eben sämtliche Fingerabdrücke von Flüchtlingen im ganzen EU-Raum. Und anhand dieser Fingerabdrücke, das ist im Prinzip in aller Regel der Beweis, dass eben ein Flüchtling schon mal in einem anderen Staat war. Es ist auch gängige Praxis, dass einem Flüchtling, also sobald er irgendwie aufgegriffen wird in Griechenland, in Italien, als erstes die Fingerabdrücke genommen werden, dann steht ein für alle Mal fest, dass eben Italien für seinen Asylantrag zuständig ist. Dann eben, wie gesagt, die Einschätzung der Behörden, die ganz entscheidend dabei sind, eben diese besondere Hilfsbedürftigkeit von Flüchtlingen festzusetzen und ja, dabei eben ist leider festzustellen, dass es eben Willkür der Beamten ist und wenig mit fairem Prozess zu tun hat. Dann schließlich noch Abschiebeknäste. Da werde ich jetzt aber nicht viel zu sagen. Da kommt morgen der Vortrag. Und dann auch noch Flugdaten, weil zum Beispiel Flugdaten auch als Indiz ausreichen, dass ich in einem anderen Land gewesen bin. Also angenommen, ich komme aus einem Flieger von Griechenland, dann reicht das als Indiz aus, um zu sagen, dass ich in Griechenland gewesen bin. Klingt ja auch soweit logisch. Das hat aber eben die ernsthafte Konsequenz, dass die Flüchtlinge gezwungen sind, ihre Flucht in Europa absolut unsichtbar vonstatten gehen zu lassen. Und unsichtbar ist eben mit ziemlichen Gefahren verbunden, werde ich später noch was zu sagen. Und außerdem gab es auch schon Fälle, dass als Indiz ausgereicht hat, dass jemand am Flughafen war und aufgegriffen wurde zu einer Zeit, als eine Stunde vorher ein Flieger aus Griechenland kam. Und dann hat man einfach gesagt, du bist bestimmt aus dem Flugzeug gekommen und ja, hat dann eben gesagt, du warst vorher in Griechenland. Mittlerweile gibt es Änderungsvorschläge an Dublin II von der Europäischen Kommission vom Dezember 2008. Ist einmal die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Personen, die subsidiären Schutz beantragen. Das ist eine Klausel, eine rechtliche Geschichte, die es eigentlich in den meisten EU-Mitgliedstaaten gar nicht gibt, sondern da gibt es nur Flüchtlinge. Dann gibt es aber in einigen Staaten auch wieder die Unterscheidung zwischen Menschen, die subsidiären Schutz beantragen und eben Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden. Bittstellern. Und ja, das ist im Prinzip auch nur eine eher bürokratische Sache. Dann gibt es einen Veränderungsvorschlag, dass man die Rechtsgarantien für Asylsuchende ausweitet. Das bedeutet aber de facto nur, dass eben diese Unterrichtung über den Dublin-II-Prozess und über die Rückführung besser geregelt werden soll und dass es ein einheitliches europaweites Formular dazu geben soll. Dann ein interessanter Vorschlag, ein wichtiger Vorschlag, die Stärkung des Rechtsschutzes, dass eben diese Klausel, dass Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung haben, dass die eben entfallen soll. Man kann sich nur wünschen, dass das Gesetz wird. Ich befürchte allerdings, dass es nicht passieren wird. Dann eine weitere Stärkung der Familieneinheit, also der Familienzusammenführung, ein besserer Schutz verletzlicher Asylsuchender. Das soll unter anderem bedeuten, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Dublin-II-Verfahren niemals inhaftiert werden dürfen, also nicht in Abschiebeeinrichtungen kommen dürfen, um wieder zurückgeführt werden. Und dann noch der Punkt Aussetzung der Dublin-II-Verordnung bei Überlastung der Aufnahmekapazitäten einzelner Mitgliedstaaten. Das hieße also, dass Italien und Griechenland eben beantragen dürften, dass, dass keine Rückführungen mehr in ihre Länder gemacht werden. Ich denke, das wird auch niemals Gesetz werden, weil damit wäre der Dublin-II-Prozess im Prinzip wieder abgeschafft. Dann gibt es vom Jahr 2006 zwei Bewertungen zum Dublin-Prozess. Einmal eine offizielle Bewertung durch die EU, die lobt die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die effiziente Übernahmepraxis. Angefragt hat die EU auch nach finanziellen Daten, also wie sich das, ob sich das für die Mitgliedstaaten rentiert hat finanziell, dieser Dublin-II-Prozess, oder ob im Prinzip diese ganzen Binnenflüge, die angefallen sind, dann die wegfallenden Kosten wieder aufgefressen haben. Interessanterweise haben sich alle Mitgliedstaaten geweigert, diese Daten offen zu legen, obwohl die Anfrage eben von der EU kam. Dann gibt es noch eine Bewertung durch den Europäischen Flüchtlingsrat. Er hat 2006 gesagt, kritisiert diese willkürliche Einstufung verletzlicher Asylsuchender durch einfache Beamte. Die Kritik an Überfüllung und den Verhältnissen in Einrichtungen von Mittelmeeranrainerstaaten, im Prinzip eben auch damit gesagt, dass dieses ganze System ineffizient ist, weil sich die Lage in einigen Orten, also eben in Mittelmeeranrainerstaaten, extrem verschlechtert hat und zu keinem gerechteren Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas beigetragen hat. Und schließlich noch eben den mangelnden Rechtsschutz der Flüchtlinge kritisiert. Ja, dann kommen wir zum Umgang mit Dublin II. Da habe ich exemplarisch mal die Griechenland-Praxis rausgenommen. Griechenland hat ein nationales Gesetz verabschiedet, das besagt, dass ein Asylantrag als abgebrochen durch den Antragsteller gilt, wenn dieser die wenn dieser Griechenland verlässt. Und dass damit einhergeht, dass dieser Mensch im Prinzip den Wunsch ausgesprochen hat, abgeschoben zu werden. Und das hatte zur Folge, dass Leute, die nach Dublin II zurückgeführt wurden nach Griechenland, ohne Prüfung ihres Asylantrags direkt abgeschoben wurden. Also häufig ist es nämlich so, dass die Leute in Griechenland nicht ernsthaft einen Asylantrag stellen, sondern sie geben ihre Fingerabdrücke dort ab, beziehungsweise sie werden ihnen abgenommen und dann reisen sie im Prinzip direkt weiter, werden dann zurückgeführt und Griechenland hat sich dann aber nicht die Akten von den Leuten angeschaut, beziehungsweise ihre Geschichte angehört, sondern hat gesagt, ihr habt im Prinzip durch das Verlassen Griechenlands zu erkennen gegeben, dass ihr hier nicht bleiben wollt und dass ihr wieder zurück wollt in euer Heimatland und haben die Leute dann direkt abgeschoben. Das hat dazu geführt, dass es in einigen europäischen Staaten erfolgreiche Klagen gegen eine Rückführung nach Griechenland gab, weil die Gerichte dann gesagt haben, Griechenland ist kein erfüllt nicht mehr die Kriterien eines sicheren Drittstaaten, weil dort eben die Genfer Flüchtlingskonventionen nicht eingehalten werden und Asylanträge nicht geprüft werden. Rückführungen nach Griechenland waren in der Folge dann zeitweise nicht mehr erlaubt. Griechenland hat es dann dieses Gesetz wieder zurückgenommen auf europäischen Druck hin und inzwischen sind wieder Rückführungen nach Griechenland gestattet. Dann zum Umgang mit Flüchtlingen, der Flüchtlinge mit Dublin II. Das ist im Prinzip eher so eine Frage, wie umgehen Flüchtlinge das Dublin II-Abkommen. Und sie müssen dabei im Prinzip in erster Linie diese Eurodac-Fingerabdruck-Datei umgehen, um nochmal einen Asylantrag in einem anderen Land stellen zu können. Und das bedeutet, dass sich die Leute die Fingerkuppen behandeln. Behandeln bedeutet entweder abschleifen, verbrennen oder verätzen. Wobei Verätzen eher selten gemacht wird, weil die Leute natürlich schwer an die Chemikalien rankommen. Am häufigsten schleifen sich die Leute die Fingerabdrücke weg. Das hat in der Regel für 3 Wochen dann auch Erfolg, wenn man dann tatsächlich die Fingerabdrücke nicht mehr erkennen kann. Das Problem ist aber, dass die Haut dann sehr schnell regeneriert und dass das immer wieder gemacht werden muss und es bilden sich dann zwangsläufig Entzündungen und die Leute machen das dann nicht mehr mit dem, nicht mehr mit dem Druck, weil sie Schmerzen haben und irgendwann sind dann doch wieder Spuren ihrer Fingerabdrücke erkennbar und sie können wieder zurückgeführt werden. Also es ist im Prinzip nur eine Verzögerung. Das Verbrennen ist da wesentlich effektiver. Das funktioniert in der Regel eben so, dass man die Hand eben lange auf einer Herdplatte hält und da dauert es relativ lang, bis sie sich eben davon erholt. Aber ist natürlich auch mit Wahnsinnsgefahren verbunden. Ja, ein anderer Weg, den Flüchtlinge gehen, ist, dass sie sich falsche Dokumente besorgen. Das ist aber mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Da muss man im Prinzip schon von der Flucht her ein Erspartes mitbringen. Also dieses Geld, was dafür notwendig ist, wird man niemals von den Sozialleistungen an Flüchtlinge zusammenbekommen. Dann ist eben noch das Abtauchen in die Illegalität eine Reaktion auf den Dublin II-Prozess. Also dass man eben gar kein, also nachdem man zum Beispiel in Deutschland abgelehnt wurde und nach Frankreich geht, dort gar keinen Asylantrag mehr stellt, sondern sich eben entschließt, illegal zu leben. Funktioniert in einigen Städten ganz gut. Ein Eldorado quasi dafür ist London, weil in England es keine Pflicht gibt, den Pass mit sich zu führen und so wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man dort aufgegriffen wird und erkannt wird eben als Illegaler. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich in Calais, also am Tunnel nach London, dass sich da im Prinzip ganze Flüchtlingssiedlungen gegründet haben, die versuchen, auf Laster aufzuspringen, um rüber nach England zu kommen. Ja, und die andere Konsequenz ist eben, dass man versucht, seinen Fluchtweg unsichtbar zu halten, also möglichst nirgendwo Spuren zu hinterlassen, keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Und ja, eben versucht auch möglichst kurz im Prinzip in den Ländern zu bleiben, die man nur passiert, um dann in das Land zu kommen, wo man den Asylantrag stellen will. Und was auch ganz interessant ist, also dieses Bild hier, was man sieht, das ist ein Bild aus Lampedusa. Und das zeigt eben diesen Trend, dass sich die Leute, weil sich das rumgesprochen hat, natürlich mit Dublin II, dass sich die Leute schon im Vorfeld, bevor sie nach Europa kommen, die Fingerabdrücke entfernen, um erst gar nicht in Italien oder auf dem Weg zu dem Land, wo sie hinwollen, registriert werden zu können. Ja, dann kommen wir zum Exkurs zur Fluchtpraxis. Wie sieht so eine Flucht eben in der Realität aus? Und da will ich kurz eingehen auf die Flüchtlingszahlen und Ursachen 2008 und anschließend Kosten, Wege und Gefahren auf der Flucht ein bisschen darstellen. Also 2008 sind ca. 65.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Das ist schon eine Wahnsinnszahl, das ist ein Anstieg zum Vorjahr um 60%. Das wird zum größten Teil darauf zurückgeführt, dass die Situation in Somalia so instabil ist und im Prinzip auch die ganzen Anrainerstaaten destabilisiert. Da ist, denke ich, auch ganz interessant, weil von Seiten der Politik es dann häufig heißt, dieser Slogan Fluchtursachen bekämpfen, nicht Flüchtlinge, sei im Prinzip nicht durchsetzbar. Aber ich denke, wenn man sieht, dass europäische Flotten vor Somalia Handelsschiffe bewachen können und sich aber nicht darum scheren, dort die Situation zu verändern, die eine der Hauptfluchtursachen für Afrikaner 2008 war, dann sieht man eben, wo der Wille letztendlich ist. Eine andere große Fluchtursache sind die Kriege in Afghanistan bzw. Irak, die zu großen Flüchtlingsströmen geführt haben. Die Menschen kommen in der Regel über die Türkei in kurzen Passage durchs Mittelmeer nach Griechenland und von dort aus weiter. Außerdem, zumindest in Deutschland eine große Gruppe, sind Kurden aus der Türkei, aus dem Iran und aus Syrien. Ja, dann habe ich hier mal als Beispiel relativ aktuelle Kosten für eine Flucht aus Afghanistan. Für eine Einzelperson mit Lebensversicherung kostet die Flucht 10.000 Dollar. Ohne Lebensversicherung 8.000 Dollar. Für eine vierköpfige Familie 24.000 Dollar. Und man kann das unter 7.500 Dollar haben, wenn man im Prinzip unter einem LKW reist. Das heißt dann, dass man sich in dem Radkasten versteckt und sich während der Fahrt dort festhält. Das ist auch momentan einer der häufigsten Todesursachen von Flüchtlingen, dass sie also bei Bodenwellen, also bei so einem LKW, der hatte dann seine Stoßdämpfer, und bei Bodenwellen, ja, werden sie dann im Prinzip eingequetscht im LKW. Ja. Ja.
Was heißt denn Lebensversicherung?
Das heißt Lebensversicherung, also dass du auf einem festen Boot geschleust wirst. Also ohne Lebensversicherung heißt, du hast ein Schlauchboot, das jemand steuert, und selber hängst du im Prinzip an der Schnur hinten dran und versuchst dich eben die Fahrt über das Mittelmeer über Wasser zu halten. Das hat für den Schleuser den entscheidenden Vorteil, wenn er eben in der Ferne irgendwie eine Patrouille sieht oder sowas, kann er einfach die Seile kappen und hat dich nie gekannt. Und Lebensversicherung bedeutet eben ein festes Holzboot, auf dem du dann so einen Platz hast. Ja, dann auch zu den Transportmitteln, eben diese festen Boote, dann die Schlauchboote, LKW. Beim LKW, je nachdem welchen Preis man eben zahlt, kann man entweder im Laderaum zwischen den Waren mitfahren. Das hat natürlich dann wiederum ein Risiko für den Fahrer. Oder eben im Radkasten, dann kann der Fahrer auch behaupten, dass er damit nichts zu tun hat. Und eben das Flugzeug als Fluchtmittel ist nur dann interessant, wenn jetzt zum Beispiel wie als Griechenland eben dieses Gesetz aktuell hatte, wenn eben dieser Dublin-2-Prozess für einzelne Länder ausgesetzt wird, dann kann man auch mit dem Flugzeug reisen, ansonsten sind ja eben die Flugdaten zu gefährlich. Das ist auch noch relativ spektakulär gewesen. Vor einigen Monaten ist in Hamburg ein Schwarzafrikaner von einer Eisenbahnbrücke gefallen, schwer verwundet und dann gestorben. Man wusste im Prinzip wenig über die Gründe, weshalb er da verwundet auf einer Eisenbahnbrücke liegt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch jemand war, im Prinzip auf der Durchreise, der sich unterm Zug festgehalten hat oder ähnliches. Dann weiß ich jetzt nicht, wie gut man das erkennt. Wahrscheinlich nicht besonders gut. Das ist eine Karte, die ist leider schon relativ alt, aber einige Daten davon sind trotzdem noch sehr interessant. Die zeigt im Prinzip, wo und durch welche Ursachen Flüchtlinge sterben und sagt sehr viel aus über die Fluchtrouten. Also diese ganzen blauen Punkte im Mittelmeer, das sind alles Ursache Ertrinken. Da ist sicherlich dann eben seit dem Irak- und Afghanistan-Krieg eben hier werden dann die Punkte wesentlich größer. Und interessant ist zum Beispiel auch, dass hier bei London die Ursache in der Regel Erfrieren oder Ersticken in Frachträumen von LKWs ist. Früher, als Deutschland noch die deutsche Grenze Polen-Deutschland die am stärksten bewachte Grenze Europas war, kam es auch hier hauptsächlich zu Todesursache Ertrinken, weil die Leute durch den Fluss geschwommen sind und häufig eben daran gehindert wurden, den Fluss zu verlassen. Ja. Und hier sieht man auch noch, das ist auch ein sehr beliebter Fluchtweg, dass man versucht, auf die Kanarischen Inseln zu gelangen, und dabei ertrinken auch sehr viele Menschen. Diese gelben Punkte sind alles Selbstmorde. Das hier ist eine Karte von vom Juli jetzt, die war in der Taz drin. Das ist mal so eine Einzelfallkarte, wo man also sieht, welche Stationen ein Kameruner hatte, bis er im Prinzip es geschafft hat, nach Lampedusa zu kommen, wo er innerhalb kürzester Zeit wieder abgeschoben wurde. Also diese ganze Route, die sich jetzt über 15 Stationen erstreckt, hat über ein Jahr gedauert. Gut, dann zum zweiten Exkurs, die organisierte Kriminalität als Fluchtdienstleister. Da ist zunächst die Schlepperei zu nennen. Professionelle Schlepper verlangen sehr hohe Preise, wie wir zum Beispiel beim Afghanistan-Beispiel gesehen haben, bringen sich aber selber nicht in Gefahr, sondern engagieren dafür in der Regel selber Illegale wiederum, die dann das Boot steuern, den LKW steuern und so weiter. Da ist auch so, also in der Literatur findet man häufig die Diskussion darum, sind es jetzt besonders arme Leute, die nach Europa fliehen, oder sind es besonders reiche Leute? Und da wird dann häufig gesagt, es sind besonders reiche Leute, weil es eben extrem teuer ist, so eine Flucht. Aber es ist eben so, dass die Schlepper teilweise auch solche Kreditgeschäfte machen, dass sie eben sagen, du gibst mir eine kleine Anzahlung, dafür bringe ich dich nach Europa. In Europa wirst du dich dann prostituieren und so lange quasi in meiner Gewalt bleiben als Prostituierte, bis du diese Schlepperei im Prinzip zurückbezahlt hast. Das ist ein Konzept, das ist im Prinzip entwickelt worden von der Sacra Corona Unita. Das war eine Mafia-Organisation in Italien, die in den 90er Jahren während der Balkankrisen ihr Geld damit verdient hat, dass sie Leute, Flüchtlinge vom Balkan nach Italien geschleust hat, und die eben dieses Kreditgeschäft im Prinzip so ein bisschen erfunden haben und die auch dieses Druckmittel eingeführt haben, dass sie die Dokumente des Flüchtlings behalten haben und im Prinzip erst dann dem Flüchtling ausgehändigt haben, wenn er seine Schuld beglichen hat. Das hat den Vorteil für den Schlepper bzw. für die organisierte Kriminalität, dass sie eben, wenn der Flüchtling sich weigert, weiterhin für sie zu bearbeiten, dass sie einfach die Dokumente abgeben, sagen, der hält sich hier illegal auf, und dann ist er ganz schnell wieder abgeschoben. Chinesische Mafia-Organisationen haben das mittlerweile noch eine Spur härter weiterentwickelt. Da gibt es eine Studie von der Internationalen Arbeitsorganisation, also von der UNO-Organisation, die hat sich damit beschäftigt, dass die chinesische Mafia kontrolliert Chinesen nach Paris bringt, denen Asyl verspricht. Sie stellen dann auch tatsächlich Asylanträge, um auch noch die Effekte von Dublin II ausnutzen zu können für diese Leute. Ja, diese Leute werden in Wohnungen mehr oder weniger gehalten, um Zwangsarbeit zu verrichten, zu noch niedrigeren Löhnen als in China. Die sind dann in der Regel als Näher beschäftigt. Das hat eben für die Mafia den Vorteil, dass man auch noch die Transportkosten gespart hat, die sonst die illegale Ware kosten würde. Und darüber hinaus hat man selber keine Kosten mit den Flüchtlingen, weil man sie eben dazu zwingt, zunächst ihre Schlepperkosten abzuarbeiten, bevor sie ihren Lohn ausgezahlt bekommen. Und ja, der Dublin-2-Effekt dabei ist, dass wenn die Leute versuchen würden, sich aus dieser Zwangssituation zu befreien und eben in ein anderes Land flüchten, dass sie eben binnen kürzester Zeit wieder zurück im Einflussbereich dieser Menschen sind. Und das auch bei dieser, bei dem anderen Modell jetzt ganz entscheidend mit dem Einbehalten von Dokumenten, bis eben die Schuld beglichen ist, weil auch da eben der Schlepper dem Flüchtling eben sagen kann, wenn ich jetzt dein Dokument hier in Griechenland abgebe, dann bist du hier gewesen und dann wirst du auch jederzeit dorthin zurückgebracht und wirst es nie in Deutschland zu Asyl bringen können. Ja, dann ist die organisierte Kriminalität der größte Arbeitgeber für die Illegalen. Die werden in der Regel dort eingesetzt, wo die Waren der Mafia der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Das heißt, im Straßenverkauf von illegal gefertigten Kleidern, von Sonnenbrillen, die illegal gefertigt werden, oder auch im Drogenhandel. Das ist im Prinzip so ein quasi Unternehmerprinzip, nachdem das gemacht wird. Also der Flüchtling kauft Kontingente an Waren und verkauft sie zu einem höheren Preis selber wieder auf der Straße. Das hat den großen Vorteil, dass eben all die Leute, die auf der Straße sind, die von der Polizei problemlos ertappt werden können, niemanden im Prinzip von der Organisation, die dahinter steckt, denunzieren können. Und außerdem eben, dass man diese Leute relativ leicht wieder loswerden kann und dass man sie auch eben dadurch, dass man ihren Aufenthaltsort verraten kann, unter Druck setzen kann und auch die Preise, die die Flüchtlinge im Einkauf zahlen, für die Waren relativ hoch halten kann, wenn man die Leute ja problemlos eben unter Druck setzen kann. Ja, zum Fazit und zum Ausblick, also mein Fazit ist vor allen Dingen, was diese Fristen angeht und ihre starre Einhaltung, dass Bürokratie tödlich sein kann und dass es eben nicht sein kann, dass man, wenn man mit Menschen zu tun hat, eben bürokratische Fristen und so weiter da Vorrang haben und dass da im Prinzip auch diese Geldbeträge eben, dass man sagt, ich will jetzt keine Sozialleistung an denjenigen zahlen, dass die eben Vorrang vorm Menschenleben haben. Und deshalb würde ich auch sagen, dass die ökonomischen Aspekte definitiv wichtiger waren als ländliche Werteaspekte bei der Einführung von Dublin II. Und würde deshalb so ein bisschen die Frage stellen, ob dieses Modell vom Homo Sociologicus überhaupt noch Gültigkeit hat. Weil ich sagen würde, dass eben dieses internationale Werteregime so in der Form nicht mehr existiert, wenn es denn mal existiert hat. Und zum Beispiel ganz extrem dieser Fall mit Libyen, in diesem Vertrag zwischen Berlusconi und Libyen. Grundsätzlich ist Libyen bzw. das Militärregime dort nicht auf Hilfszahlungen aus Europa oder sowas angewiesen. Die können sich ganz gut versorgen, zumindest ihre eigenen Leute. Sondern worum es Gaddafi dabei geht, ist eben die Reputation, das Ansehen, dass er als Vertragspartner in Frage kommt und dass er sich eben als Vertragspartner eben auch wichtig machen kann. Und diese Reputation, die er sich damit erarbeitet im internationalen System, die erarbeitet er sich nicht darüber, dass er Werte wie Menschenrechte beachtet, dass er Genfer Konventionen beachtet, sondern diese Reputation erarbeitet er sich damit, dass er eben bei der Missachtung dieser Menschenrechte mit Europa paktiert. Ja, und zum Ausblick würde ich nur sagen, dass eben durch diese Mittelmeer-Anrainerstaaten, die zunehmend miteinander zusammenarbeiten, diese Zusammenarbeit zwischen Südeuropa und Nordafrika, dass die zur Folge hat, dass wir im Prinzip in 20 Jahren nicht mehr viel von dem Flüchtlingsdilemma mitkriegen werden, weil dieses Bollwerk, was schon funktioniert hat durch Dublin II, dass man eben immer weniger Asylanträge in Deutschland hat, weil die jetzt alle in Italien und Griechenland gestellt und verhandelt werden. Dieses Bollwerk wird nach Nordafrika verschoben. Das heißt, dieses Flüchtlingsdilemma wird für Europa nicht mehr sichtbar sein. Und ich befürchte, dass es damit eben noch mehr aus der öffentlichen Debatte verschwindet. Ja, und dann nochmal Erinnerung an morgen den Vortrag. Thank you.